Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Susanne Troll.
Ja, mein Name ist Susanne Krü-Troll und Krü, das ist mein zweiter Vorname und das ist ein dänischer Name. Und das ist ja auch vielleicht auch der Grund, warum ich auch ein bisschen hier bin, weil ich ja ein Dänin bin in Rosenheim.
Genau.
Und was ich, ja. Und ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, warum ich hier bin, weil ich ja interessiere mich für die deutsche Kultur, aber interessiere mich auch viel dafür, dass deutsche junge Leute ins Ausland gehen, um zu arbeiten, studieren und Sprachen lernen. Und ja, das ist so meine große Interesse und Ehrgeiz, dass man ins Ausland kommt, mal irgendwann mal.
Und es ist ja auch Ihr Beruf.
Es ist mein Beruf und Berufung, sozusagen ja. Auch, ja. Weil das hat auch mit meinem Dänensein zu tun, weil bei uns im Norden, ja, wir sprechen ja Dänisch und Norwegisch und Schwedisch und Isländisch und alles. Die Sprachen sind sehr klein. Und es ist sehr normal in Skandinavien, dass wir ins Ausland gehen, um so Sprachen zu lernen. Und auch sehr früh. Unser Fernsehen ist auch nicht synchronisiert. So, bevor wir zur Schule gehen, bevor wir überhaupt mit Englisch in der Schule anfangen, dann haben wir auch schon Englisch im Ohr, sozusagen. Und jetzt wohne ich ja seit 25 Jahren in Deutschland und sehe auch, dass ihr viel Englisch in eurer Kultur habt. Ihr reist ja auch gerne, aber diese Sache mit Auslandsaufenthalte ist ja auch ein immer wiederkehrendes Thema für Deutsche und nicht nur für Skandinavier. Wir machen immer ein Gap hier, wenn wir mit der Schule fertig sind und immer mehr Deutsche tun das ja auch.
Und deswegen, weil Sie sich dafür interessieren und weil Sie da Erfahrung haben,
ja.
Veröffentlichen Sie ja, Reiseführer? Oder kann man das so sagen?
Ein Ratgeber.
Oder ein Reiseratgeber,
ja. Genau. Ja. Ja, genau. Und das ist vielleicht auch der Grund, Hauptgrund her, was mit Ausland zu tun hat. Ja, seit 22 Jahren habe ich meinen Verlag und schreibe so einen Ratgeber, kommt jedes Jahr neu aktualisiert. Und dieses Buch, er heißt Die Auslandsreise, geht darum, dass man, also für jedermann, die mal ins Ausland gehen möchte, das steht mal da. Das ist wie, wenn ich mir ein Handy kaufe oder eine Spülmaschine oder was kaufe, ja, das tue ich auch nicht jeden Tag. Und dann stehe ich ja auch da, muss rumgoogeln und schauen, was für eine Marke brauche ich und ja, Garantien und was weiß ich. Und genau so stehen ja auch viele, wenn dieses Ding mit dem Ausland kommt, irgendwann mal. Es sei, wenn man vielleicht Kinder hat, die zur Schule geht oder man geht selber zur Schule und denkt, oh, was mit einer Sprachreise, vielleicht brauche ich vielleicht bisschen Englischverbesserung oder Französisch, und man will eine ganz neue Sprache lernen. Oder wenn die Schule fertig ist, da haben wir vielleicht Lust, mal ins Ausland zu gehen, Au pair zu machen oder Work and Travel oder Freiwilligendienst. Aber da kommt die Frage, was ist das? Was gibt es für Möglichkeiten? Welche Anbieter gibt es? Was kostet es? Was ist kostenlos? Und ja, und deswegen mache ich so einen Ratgeber, weil man ja so in aller Ruhe die Anbieter vergleichen kann. Die Möglichkeiten ein bisschen lesen, was ist ein Au-pair-Aufenthalt, was ist ein Work and Travel, wie studiert man im Ausland, welche Fördermöglichkeiten gibt es, was muss man beachten, was mit Kulturschock, gibt es ja auch. Und da kann man also vergleichen, Anbieter vergleichen, die Möglichkeiten vergleichen. Es gibt auch Erfahrungsberichte drin, damit es nicht so langweilig wird. Ja. Da kann man auch schauen, was andere Leute gemacht haben. Und das ist mein Ratgeber und das mache ich ja seit Jahren hier in Deutschland. Ja.
Genau, das ist der Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen.
Ja, genau.
Wir müssen ganz vorne anfangen. Sie haben eben gerade im Vorgespräch gesagt, eigentlich wollten Sie gar nicht nach Rosenheim. Oder Sie wollten nicht nach Deutschland.
Ja, das ist kein Traumland. Entschuldigung, na, alle dann, zusammen. Aber ja,
also. Aber jetzt sitzen Sie hier.
Ich sitze hier und ich genieße es auch. Ich liebe es, Deutschland. Es ist schön hier. Nein, es geht ja darum. Wir Dänen, wir sind ja Nachbarn zu Deutschland, ja, und wir haben ja so ein, wie auch die Holländer und Leute aus Polen und so alle Nachbarländer, wir sind alle ein bisschen kleiner, ja. Und da haben wir auch so viele gemeinsame Geschichten erlebt, sozusagen, Kriege und Dänemark war mal sehr groß, es ist Dänemark ein bisschen kleiner geworden und Zeit gehört jetzt Deutschland und so. Und das ist einfach so, Deutsch lernen wir in der Schule, es ist der wichtigste Deutschland ist der größte, wichtigste Land für uns alle Holländer, Dänen und alle anderen Nachbarn, erst Exportland. Deswegen kulturell ist die deutsche Sprache sehr wichtig für uns und die deutsche Kultur.
Entschuldigung, ich unterbreche. Ich glaube, Sie müssen Ihre Haare. Genau.
Das wäre super. Gut. Für die deutsche Kultur ist wichtig für uns. Und deswegen lernen wir die Sprache in der Schule. Aber wir sind ja auch haben sehr großen Einfluss von der amerikanischen Kultur. Englisch ist ein großes Fach bei uns im Norden und auch in anderen Ländern rund um Deutschland. Deswegen ist Deutschland nicht so ein Land, wo man vielleicht so hingeht. So mit ich traume nach Deutschland auszuwandern. Also vielleicht wählt man dann vielleicht Australien oder USA oder geht nach England, Großbritannien. So. Aber das heißt ja nicht, dass ich Deutschland nicht. Also das war bloß kein Plan. Das war eigentlich per Zufall. Weil ich in während meiner Studienzeit, ich habe BWL studiert und interkulturelle Kommunikation in Dänemark. Und da habe ich ja so halt ein Auslandspraktikum, ein Volontariat gemacht in Berlin, in der dänischen Botschaft. Und da habe ich meinen Mann getroffen nach 2 Wochen. Seitdem bin ich hier. Und das ist, über 25 Jahre her. Also
aber der ist ja auch kein Rosenheimer.
Ist er auch nicht, nein. Wir sind auch sehr, sehr lange unterwegs in Deutschland. Erst über 10 Jahre in Berlin, Brandenburg, und dann waren wir in Frankfurt. Da sind wir auch kurz in Ulm gewesen. Und jetzt sind wir hier. Seit 11 Jahren sind wir hier in Rosenheim. So, wir sind ja beide neu hier. Aber es ist ja schön hier in Rosenheim. Das muss ich auch sagen, ich als Nordländer, so, wo wir ja immer unsere Nordsee haben und sowas, das fehlt mir gar nicht so direkt hier, weil wir unsere Berge haben rund um uns. Also die ganze Naturgewalt, ne? Also erlebe ich genau hier auch, als ich im Norden erleben würde. Und deswegen ist es sehr schön. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Skandinavien und Rosenheim. Das muss ich schon sagen. Also ich fühle mich schon zu Hause.
Und dann gibt es ja irgendwann diesen Punkt, wo Sie gesagt haben, Sie machen so ein Buch. Also ja. Es gibt ja, also dieses Gap hier, sagen Sie, machen ja viele Dänen, und,
ja.
Aber und wahrscheinlich auch viele Deutsche,
ja.
Aber es gibt dann ja immer noch eben, muss ja so einen Punkt geben, wo ich sage, da mache ich ein Buch.
Ja, und das muss ich auch sagen, es geht ja darum, eben vielleicht ein bisschen über meine Vergangenheit in Dänemark sprechen kurz, weil mein Vater ist, er ist in Rente, na? Aber er ist Gymnasiallehrer, Erdkunde. Und war ein sehr, sehr guter Lehrer, also ist immer noch ein guter Lehrer, aber ist jetzt in Rente. Und er war viel unterwegs, das war in den 60er und 50er Jahren damals. Da ging man per Anhalter unterwegs mit einem Rucksack und man reiste ganz anders, als man vielleicht heute tut. Ja, also, und weil er so ein inspirierender Erdkundelehrer war, da haben seine Schüler ihm irgendwann, so die Abiturienten, so ihm gefragt, ja, was kann man alles machen? Und weil wir früher auf Grönland gewohnt haben in meiner Kindheit, weil er Geograf war, da hat er da oben gearbeitet auch, da habe ich im ersten Schuljahr da erlebt, da hat er nämlich angefangen, Bücher zu schreiben über Demografie auf Grönland. Und als er dann wieder zurück nach Dänemark kehrte, also Festland Dänemark, so, ne, da sind wir, dann haben die Schüler angefangen, ihm zu fragen, wie man ins Ausland geht und was man machen kann und so. Und dann hat er gedacht, er macht vielleicht so eine kleine Broschüre für seine Schüler. Und ja, daraus wurde plötzlich ein kleines Buch und das Buch wurde größer und größer. Und da komme ich im Bild rein, weil ich ja seine Tochter bin. Und ich war ja auch viel mit ihm dabei unterwegs, wenn er auf Messen war, Schülermessen und so was. Wir sind damals in den 80er Jahren, ja. Da gab es kein Internet. Das war dann ein Ding, wie man so ein Buch schreibt. Heute schreibe ich Bücher ganz anders. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem sprechen möchte in Costa Rica, ja, dann gehe ich über Internet und dann telefonieren wir direkt. Also das ist ganz anders, diese journalistische Arbeit, die wir machen. Aber die Idee ist das Gleiche. Und deswegen bin ich so herangewachsen, ja, so wie wenn man vielleicht einen Bauernhof hat und dann der Sohn oder Tochter macht das Gleiche. Und irgendwie habe ich es, das ist doch interessant, aber da war niemals meine Intention, etwas Ähnliches zu machen. Ich war in Israel nach meinem Abitur, dann habe ich angefangen zu studieren, ja, dann kam ich nach Berlin, ne? Deutschland. Und dann dachte ich mal, was mache ich hier in Deutschland? Und dann ist mir mehr klar geworden, ja, also diese Auslandssache ist interessant. Und dann dachte ich mir, okay, ja, vielleicht soll ich auch so ein Buch für Deutsche schreiben, was mein Vater ja in Dänemark so gemacht hat, ähnliches. Und da habe ich gesagt, ich gründe mir einen Verlag, mache einen Verlag, fange an, so ein Buch zu schreiben. Und seitdem gibt es Buch, jedes Jahr. So, deswegen die Idee, diese Grundidee kommt ja ursprünglich von meinem Vater in Dänemark. Und Aber es ist jetzt hier auf der Standard hier 30 Jahre später, so wie man ja mit der Technologie und alles auch. Aber die Idee mit Organisationen zu suchen, zu vergleichen, zu informieren, zu inspirieren, das ist genau das, der Grund. Und das mache ich immer noch.
Und Sie machen es in dem eigenen Verlag?
Ja.
War das von Anfang an die Idee? Also was ist der Vorteil davon, so etwas im eigenen Verlag zu veröffentlichen? Ich könnte mir vorstellen, dass ja, ich kenne mich, Gräfe und Unzer, weiß ich nicht, ob die eine Reiseabteilung haben, die hätten ja ganz andere Manpower wahrscheinlich.
Genau. Und dann würde ich auch, dann würde so eine Geschichte auch, also erstens, dann würde ich nicht selber entscheiden können, wie so ein Buch aussehen sollte. Zweitens, dann würde ich nur einfach so, ich würde überhaupt keinen Einfluss haben. Und dann muss ich auch daran denken, dann würde mehr abzahlen, die müssten dann Lohn dafür haben, der ganze Bürokratie und alles, also das wäre so richtige Big Business. Und das ist für mich auch nicht die Idee mit dem Buch, also weil ich brenne für diese Sachen im Ausland, der Vermittlung, ich möchte inspirieren, das ist so in aller Bescheidenheit, das ist so mein Intention, ja. Und wenn man plötzlich sowas abgibt an irgendeinen großen Verlag, weil ganz sicher könnte auch ein großer Verlag auch sowas machen und dann wäre ich ja überall und alles. Das Buch ist auch schon überall, aber muss natürlich, das ist ein Nischeprodukt sozusagen, ja. Also ein Nischebuch für eine besondere Art von Leute, also Berater, die auch das Aufenthalte beraten, zum Beispiel in der Arbeitsagentur oder anderen. So, da wird das Buch benutzt, aber natürlich auch von ganz normalen Leuten, die das Buch im Buchhandel kaufen wollen. Aber wenn ich diese Selbstständigkeit verlieren würde, das würde ich nicht. Und deswegen habe ich es selber gemacht. Und deswegen, das war der Grund, warum ich meinen Verlag gegründet habe. Ich habe auch BWL studiert, ich kann Buchhaltung machen. Und auf der Uni lernt man ja auch so lernen. Und ich habe meine erste Website selber programmiert. Das habe ich nicht gelernt, aber gedacht, ich kaufe mir ein Buch. Wie macht man eine Website? Und da habe ich damit angefangen. Und so habe ich Learning by Doing. Und es ist gar kein großes Hexenwerk, einen Verlag zu machen und ein bisschen Vertrieb zu machen und ein bisschen PR und alles. Also das läuft einfach.
Wie war dann die Konzeption? Also es ist ja, auch wenn man BWL studiert hat, braucht man ja irgendwie so einen Plan, dass es nicht zu sehr ausfleddert von dem, was man mitteilen will. Also wo war für Sie die Grenze dessen, was Sie anbieten wollen in diesem Buch?
Mir ist wichtig, dass alles so neutral wie möglich ist. Also nicht viel Werbung. Um die Druckkosten zu decken, dann habe ich ein paar Anzeigen im Buch. Das sieht man auch, wenn man das Buch schaut. Das gibt es zum Beispiel einigen Behörden, so wie der Auswärtigen Amt, die haben Anzeige geschalten zum Beispiel. Das ist gut, dass die Druckkosten werden dadurch gedeckt. Aber mir ist nämlich wichtig so, dass ich präsentiere einige Organisationen, Firmen, die Auslandsaufenthalte anbieten. So. Die sind ja Firmen. Und eine Firma ist eine Firma. Die müssen ja Geld verdienen. Und die wollen ja immer auch gern sagen, ich bin der bessere Firma als diese andere Firma. Die sind doof, sozusagen. Aber so, deswegen war es mir wichtig, dass so wenig Werbung drin ist wie möglich. Und das Buch ist deswegen auch so aufgebaut, dass jedes Kapitel ist eine Reiseform. Es gibt ein Kapitel über Au-pair, ein Kapitel über Sprachreisen, über Schüleraustausch. Und das sind auch die Organisationen drin. Die bekommen dann einen Fragebogen mit 16 Fragen, immer die gleichen Fragen, egal ob Sprachanbieter oder Studium oder was es ist. Immer die gleichen Fragen, solche Fragen, die für uns wichtig sind, zum Beispiel, was kostet so eine Reise? Muss ich irgendeine Bedingung erfüllen? Zum Beispiel, wenn man als Au-pair ins Ausland gehen möchte und nach USA, muss ich so viele Stunden Kinderbetreuung hinter mir haben? Oder was mit einem Freiwilligendienst im Ausland? Muss ich Sprachkenntnisse vorweisen? Oder solche Sachen. Also immer die gleichen Fragen und natürlich unterschiedlich beantwortet. Und das heißt auch, das ist sehr, sehr strikt, was die Organisationen da drin auch schreiben können. Aber man hat trotzdem einen sehr, sehr guten Eindruck, was die machen. Dadurch kann man auch die großen Firmen mit kleinen Firmen vergleichen, was ich gut finde, weil da kann man auch als zukünftige Reisende schauen, okay, es geht nicht darum, dass eine große Firma viel, viel Werbung und so was, sondern auch, was bietet diese einzelne Firma an? Und es passiert ja wieder oft, dass ein Schullehrer vielleicht Kontakt zu einer Schule in England hat und plötzlich daraus entsteht ein kleiner Sprachreiseanbieter. Am Anfang ist dieser Schullehrer vielleicht immer noch Schullehrer und irgendwann mal dann muss der Verlag der Wahl getroffen werden, ob man weiterhin unterrichten möchte oder voll zu einem Reiseanbieter wird. Aber so haben viele angefangen auch. Und deswegen haben sie deswegen auch in meinem Buch auch ein Sprachkurs, weil die ja eigentlich auch vertreten sind, groß und klein. So, und deswegen kann man, also, so ist das Buch, das ist das Konzept. Und deswegen ist auch mir sehr wichtig, dass es nicht so viel Werbung ist, also, damit man als Leser seriöse Informationen hat.
Ja. und Sie haben ja schon gesagt, das ist aus der Vor-Internet-Zeit. Ja. Ja.
Die Ursprünge.
Genau. Und dann kam ja irgendwann das Internet. Also, das ist auch wahrscheinlich eine ganz andere, also, das ist auf einmal eine Herausforderung, mit der man nie gerechnet hat.
Genau. Und das ist immer noch eine Herausforderung, weil ich habe auch gedacht, in den 90er Jahren, also ich komme ja nach Deutschland in 97, ne? Da haben wir gerade ein bisschen im Internet angefangen, da habe ich noch nicht angefangen, Bücher zu schreiben, aber da habe ich angefangen, im Berufsleben zu arbeiten, also weil ich kam ja nach Berlin in der Botschaft und da haben wir unsere Computer, riesengroße, dicke Dinger gehabt und alles. Ne? So, und natürlich, man hat ja ganz anders als Journalist gearbeitet, weil ich arbeite auch als Journalist, das ist ja meine Arbeit, ich research, finde heraus, was ist Fake News, weiß ich nicht, Fake News und versuche selber kein Fake News so herzustellen. Ne? Aber also genau, Internet ist ja sehr, sehr toll, wenn man Research machen möchte, aber man muss natürlich auch schauen, was ist zuverlässige Quellen und sowas auch nicht. Und Bücher schreiben, man denkt vielleicht am Anfang, als das Buch, die erste Ausgabe kam in 2003, ja, und da war Internet immer noch relativ klein. Aber in den Zehner da haben wir angefangen, ja, wilde sind, da gab es auch viele Portale, Internetportale zum Thema Auslandsaufenthalte und sowas. Und da hatte ich auch vielleicht auch gedacht, oh, vielleicht ist das ein seriöser Wettbewerb für so ein Buch, weil wer liest ein Buch, wenn man das ganze Netz hat? Aber dann ist es auch so, das spüre ich auch oft, ich komme viel auf Messen, so Schülermessen, rund um den ganzen Bundesland her, Bundesgebiete, Deutschland, überall in Deutschland. Und da treffe ich auch mit Leuten, die sogenannten Users vom Buch, ja, die das Buch im Hand haben und blättern und schauen, das ist aber cool, das ist gut. Endlich mal kompaktes Wissen in ein Buch, die man blättern kann. Man kann Eselohren machen, man kann Notizen schreiben, also so etwas, ja, wo man denkt, ja, eigentlich schon, das ist schon interessant, ja. So deswegen, und das wird viel mehr am Konten her in den letzten vielleicht 5 Jahren, diese Reaktion auf Medium, das Medium Buch ist ganz anders, als was ich vielleicht so vor 10 Jahren, wo das Buch gerade 10 Jahre hinter sich hat, wo man denkt, okay, vielleicht wird es schwierig, aber es würde so langsam her, okay, das Buch ist eigentlich ein tolles Medium, immer noch, ja. Also ich lese selber Bücher. Also natürlich kann man ja auch digital Bücher lesen, aber ich liebe ein Buch im Hand zu haben. Also Papierbuch, ne?
Ja. So. Aber das Internet ist natürlich schneller,
ja,
als so ein Buch zu drucken.
Wie aber es muss auch gewartet werden. Die Portale müssen gewartet werden. Die Betreiber von den Portalen, die müssen ständig den neuen Input drin haben. Die müssen immer schauen, ist der Input immer aktuell, ist das zuverlässiger Input, also das ist immer Sachen, die man schauen muss. Was ich auch mache mit dem Buch, wenn ich das Buch jedes Jahr schreibe, ist, sind die BAföG-Regelungen immer die gleiche wie früher und sowas. Es gibt was Neues. Aber genau, wenn die Betreiber von diesen Portalen, so also viel gibt es eigentlich auch nicht, die auch so dauerhaft da sind. Ja, das ist ja enorme Arbeit für sie, und man spürt auch, das spüre ich oft selber auch, wenn ich darauf gehe, dass man plötzlich nicht richtig weiterkommt, weil es vielleicht einen Anbieter nicht länger auf dem Markt gibt oder sowas, ja. Und da hat ja auch die Corona-Zeit, das hat ja für uns alle, egal ob es in der Schule oder normales Leben und sowas, natürlich auch für die Reisebranche auch große Einfluss gehabt, ja, viele Anbieter gibt es nicht mehr und sowas. Und deswegen diese ganze Sachen wie Bücher und Internetportale und sowas, die haben ja auch gerade interessante Herausforderungen zu schauen, wie sieht der Markt gerade aus. Unser Markt für Reisen ändert sich gerade auch
sehr. Aber ich kann natürlich auch als Privatperson mittlerweile wahrscheinlich nicht eine 1:1, aber in einer Nische eine Konkurrenz sein. Also ich brauche ja gar nicht mehr die großen Anbieter, sondern es gibt ja auch die User, die irgendwie in die Welt reisen und dann die ganze Zeit davon erzählen. Mhm. Wie stehen Sie, also nimmt man solche Einzelreisende als Konkurrenz wahr?
Nein, die sind Partners. Ich bin ja auch auf Instagram. Als ganz Neues. Nein, nicht so neu. Aber das in den letzten paar, drei, vier Jahren, dann ist es bei mir auch wirklich gut. Das Buch gibt es nicht nur als Buch. Auf meinem Instagram-Kanal gibt es wirklich auch super Ping-Pong mit Reisenden, die unterwegs sind oder selber Erfahrung haben. Und es ist eine tolle Community. Nee, und das, ich empfehle es auch immer, geh auf Instagram und schau da, oder andere. Ne? Aber genau da erlebe ich viel Ping-Pong, wo man wirklich mit jemandem unterwegs ist und täglich reportiert, was er oder sie gerade macht in Australien oder sowas. Nee, das ist natürlich eine tolle Ergänzung. Und das ist ja auch, wie, wenn ich ja mal Research mache für mein Buch, ich schreibe es gerade eine neue Ausgabe hier, also wie verrückt das ist, dass ich ja, wenn ich mit jemandem sprechen möchte in Australien, ja, ich kann eine E-Mail schreiben, kann ich tun. Aber ich kann ja auch einfach online gehen und dann können wir direkt miteinander sprechen, wenn wir ein bisschen mit der Zeit schauen, also ob es Nacht oder Tag ist. Aber es ist so toll. Und deswegen also ist das Internet eine sehr, sehr interessante Ergänzung. Ich habe deswegen auch in meinem Buch QR-Codes. Das heißt, wenn die Anbieter in meinem Buch dargestellt werden, da ist auch ihr QR-Code drauf. Und dann kann man auch gleich da drauf fotografieren und dann geht man auf die Website. So ist es halt auch.
Sie haben es gerade gesagt, Sie machen jetzt das Update für 2024 dann schon? Oder für
2023. Ja, wird gerade gemacht, ja.
Und wie ist immer der Zeitraum? Also wie viel Zeit nehmen Sie sich für ein Update bis, keine Ahnung, 30.04. Und dann, damit die Schülerinnen und Schüler, die jetzt Abitur machen, das als Grundlage nehmen können?
Ja, oder? Das ist nämlich so interessant. Es ist so, es ist immer noch... nach dem Buch ist vor dem Buch. Ich bin immer ständig am Research machen und sowas. Und das ist das Schöne auch. Das Buch wird jedes Jahr, also es gibt ja einige Sachen, die werden nicht ändern, einige Sachen, die werden geändert, weil kommt was Neues dazu. Aber es ist ja immer so ein laufender Prozess, das Buch zu schreiben. Also kaum ist das die alte Ausgabe raus, dann etwas Neues auf dem Markt. Und dann weiß man, okay, für die nächste Ausgabe wird das geändert. Aber es ist einfach... es ist auch so, wenn man das Buch hat, ich mag das jedes Jahr neu, weil viele Berater das Buch benutzen. Ja, es ist auch mal schön, wenn man das Buch für sich zum ersten Mal kauft, da hat man eine neue Ausgabe. Aber wenn man diese Ratgeber hat, also die Auslandsreise kann man für viele Jahre benutzen, weil so viel ändert sich auch nicht. Die Idee, was ist ein Au-pair oder wie studiere ich oder was mit Auslands-BAföG, Stipendien oder so, sind Sachen, die sich die sind sehr, sehr statisch und stabil. So, das heißt auch, wenn man jetzt Abitur macht hier in Juni, Juli, August oder früher, je nachdem, wo man in Deutschland ist, ja, aber jetzt sind wir hier in Rosenheim, dann ist es ja so, dass man, dann ist man auch schon spät dran, wenn man jetzt ein Buch kauft, um zu reisen. Man muss nämlich ungefähr ein Jahr vorher anfangen zu planen. Wenn man zum Beispiel einen Freiwilligendienst im Ausland macht, dann muss man vielleicht schon im Herbst, im Vorjahr bewerben. So, dieser Vorlauf ist auf alle Fälle ein Jahr vorher. Im meisten Fall oder Schüleraustausch, ja. Da braucht man ja auch Absprache mit der Schule. Soll man es in 10. Klasse machen oder kann man es kombinieren, dass man vielleicht nur einen Teil macht und dann kann man in der Klasse weitermachen nach der Austausch. Also es gibt so viele Kombinationen. Ja.
Sie haben es gesagt, dass Sie ja auch auf Vorträge gehen und eingeladen werden. Also Sie scheinen da ja ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Also Sie haben gesagt, Sie sind im ganzen Bundesgebiet unterwegs. Mhm. Als wir uns kennengelernt haben, haben Sie gesagt, ich war noch nie in Rosenheim. Ja. Aber ich war schon überall in Deutschland, aber noch nie in Rosenheim. Ja. Was machen Sie anders als andere, dass man in Norddeutschland sagt, da rufen wir die Frau Troll an?
Ja, das ist eine gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Das ist eine gute Frage, aber wenn ich so ein bisschen der Feedback höre, könnte es vielleicht sein, dass, also ich fühle, dass ich immer noch auf Reisen bin. Also ich fühle mich, also ich wohne in Rosenheim und sowas, aber ich weiß ja nicht, wo ich bin in 20 Jahren. Ja? Und das ist so, also ich, also Ich reise natürlich jetzt anders, als ich vielleicht früher machen würde. Also früher war ich in Israel, in einem Kibbutz, wohnte in der Wüste und habe Altenpflege gemacht und Kühe gemolken. Oder meine Praktikum in der Botschaft, in der dänischen Botschaft. Das ist ja alles Studentensache, die man macht, wenn man Student ist. Ja? Jetzt bin ich ja nicht länger Student und würde jetzt anders reisen und tue es auch. Aber ich bin neugierig und ich spüre auch, dass auf alle Fälle mein frommer Wunsch, dass ich auch Leute inspirieren kann, ja, überzeugen kann, helfen kann. Wie kommt man weiter? Ein Auslandsaufenthalt ist ja auch für jemanden, der vielleicht nicht genau weiß, wie soll der Weg gehen nach dem Abi oder wenn man vielleicht Studien abgebrochen hat oder so etwas. Ja? Also was kann man machen? Und dann ist das Auslandsaufenthalt gut. Und vielleicht eine Art und Weise, wie ich vermittle es, könnte es sein, dass es der Grund ist, dass ich immer wieder unterwegs bin in Deutschland, auch auf Messen, wo ich Vorträge halte. Oder auf Schulen, ja, so Auslands, es gibt so Auslandsveranstaltungen, wo ich ja auch das mit organisiere und so. Also das ist vielleicht der Grund. Und natürlich oft geheim, also durch Kontakte, jemanden, der vielleicht mal mit mir so zu tun hatte und dachte, das wäre interessant und sowas. Ist halt viel Mundpropaganda auch. Ist halt so.
Nicht zu Ihrem Nachteil.
Nein, das stimmt.
Wie reisen Sie heute?
Also jetzt reise ich sehr konventionell, aber ich muss sagen, ich liebe Zugreisen. Mit dem Zug, mit der Bahn. Also ich tue es ja natürlich, wenn ich mit meinem Buch unterwegs bin und so, aber für uns als Familie, also da ist Rosenheim ja auch fantastisch. Also wir können ja innerhalb von wenigen Stunden, da sind wir ja über die Alpen und da sind wir ja in Italien, ja. Also da kann man schön mit dem Auto fahren, aber man kann ja auch sehr, sehr schön mit der Bahn fahren. Oder wir waren auch hier im Herbst, da waren wir in Straßburg und das ist ja um die Ecke. Für mich als Dänin um die Ecke. Ne? Und deswegen, also, das ist, machen wir gern, so Wochenendreisen. Also, wir haben einen kleinen Tochter da, sehr, ja, klein und klein, sie ist 12 bald. Ne? Also, aber das ist natürlich groß. Aber wir reisen, damit sie auch Europa kennenlernt, die Welt kennenlernt. Und natürlich fliegen wir auch sowas. Aber jetzt wegen Corona war es auch ein bisschen schwer, große, lange Reisen zu machen. Und da war sie vielleicht, also ein bisschen, wenn man noch nicht richtig Englisch ist, dann muss man erst ein bisschen lernen. Und jetzt kommt der Alter für sie auch, dass es ja toll sein könnte, wenn wir mal nach USA gehen oder weiter entfernt. Aber im Moment erleben wir Europa und sehen, wie schön unser schöner Kontingent ist mit tolle Länder, tolle Sprachen und ja, einfach so. So reisen wir gern. Und ich auch.
Aber nehmen Sie sich ein Ziel, also dass Sie sagen, wir müssen mal, wenn Sie jetzt gerade Italien sagen, wir müssten mal nach Brixen. Da gibt es so einen Anbieter, lass uns doch mal Brixen angucken. Also ist Reisen auch immer gleich irgendwie Recherche?
Ist es immer. Wenn man mal mein Buch durchblättert, dann sieht man immer wieder Fotos von irgendwo, Nordseestrand, ja, meine Heimat natürlich, das ist ja super, ja, der Jammerbucht, wo ich herkomme, kurz bevor Norwegen anfängt. Ja, aber auch natürlich Fotos aus Paris, aus New York, das sind alle Orte, wo ich, und besonders mein Mann auch dabei war, er ist übrigens der Fotograf, der die ganzen Fotos gemacht hat für das Buch auch, ja. Also das sind jetzt Orte, wo wir sind, natürlich wählen wir auch, also natürlich wählen wir Sachen, die interessant sind, wie jeder andere auch. Man reist ja nicht irgendwo hin, wo es langweilig ist. Ja. Aber es ist alles Research. Natürlich ist es das, weil man bekommt immer neue Ideen. Was ist, warum ist das interessant? Ich habe auch in meinem Ratgeber immer eine Kapitel über selbstorganisierte Reisen, zum Beispiel, wie kann man nach Irland gehen, um zu arbeiten oder so, also einfach auf eigene Faust hingehen, wie kann man günstig wohnen und wie sucht man so einen Job. So wie Work and Travel in Europa. So, und das ist natürlich inspiriert von meinen eigenen Reisen auch, ja. Aber im Moment, und das ist auch genau, was der Markt auch wieder spiegelt gerade auch, dass Europa ist wirklich sehr in. Das ist cool. Und das ist lustig, weil jetzt haben wir die paar Jahre, drei Jahre an mit Corona, wo es keine Reisemessen war und so. Jetzt kommt es ja langsam wieder. Und da treffe ich ja junge Leute, die bald Abitur oder gerade Abitur gemacht haben, die fast entschuldigen zu mir, sagen, ja, ich möchte nicht, gar nicht nach Australien. Wo willst du dann hin, sage ich, dann frage ich dann. Ja, ich möchte gerne Rundreise Europa machen. Und dann sage ich, ja, super. Und das ist ja genau das Tolle. Also Europa ist, wir haben ja tolle Länder da und wir sind innerhalb von wenigen Stunden wieder zu Hause. Also wir können ja auch, wenn man sagt, wenn man nicht ein ganzes Jahr weg möchte nach der Schule, dass man sagt, nur 3 Monate, ja, da kann man nach Paris gehen oder nach in Portugal reisen oder nach Schweden gehen. Also das ist ja fantastisch, ja. Man braucht ja keine Visum, man braucht keine Arbeitsgenehmigung. Sogar eine Krankenkassekarte, die man hier zu Hause hat, kann man am Anfang benutzen. Also das ist ja fantastisch privilegiert, dass man einfach so über die Grenze fahren kann.
Das ist schön, dass Sie das so positiv sehen. Man könnte es ja auch andersrum sehen, dass man sagt, naja, die sind alle ein bisschen faul. Sie haben ja vorhin den Kulturschock angesprochen, dass man sich diesem Kulturschock nicht aussetzen will.
Das kriegt man. Man soll mal probieren, bei uns in Dänemark Weihnachten zu feiern, dann erlebt man einen großen Kulturschock. Wir Dänen, ja, wir essen wie die Bayern und wie in Russland. Wir essen ja gern, ja, das tun wir auch. Aber wir tun so, wir haben immer unser Weihnachtsbaum mitten im Wohnzimmer oder so und dann tanzen wir rund um den Baum nachher. Und wir haben ja mehr oder weniger manchmal oft Deutsche oder andere Ausländer zu Besuch in Dänemark, wenn wir Weihnachten in meiner Familie. Und die haben alle gestaunt, warum tanzen die Dänen rum? Ja, so, das ist ein Kulturschock. Man erwartet etwas ganz anderes. Ja? Ein Kulturschock heißt ja oft, dass man ein bisschen geschüttelt wird. Ein Kulturschock erlebt man ja auch innerhalb von Deutschland als Deutsche. Ja? Wenn man als Südbayer, fährt man nach Berlin und dann hört man, der Berliner, wie er berlinert. Ja? Oder man geht nach Flensburg und die Flensburger sind ein bisschen anders auch. Also diese Kulturschock ist einfach, wie Leute anders leben. Aber was toll ist, interessant ist, weil in jedem Beruf wird man immer wieder für Kulturschocks überfallen. Ja? Also besonders wenn man als Berufseinsteiger steht, man da kommt vielleicht von geborgener Uni oder Berufslehrer und dann ist man plötzlich eine Firma, wo man einen Kodex hat, wie man sich zu benehmen hat und was man darf. Man darf nie Kaffee trinken zwischen 9 und 10 oder wie auch immer. So als Regelung. Ja? Und das ist auch eine Kultur, eine Firmen, Unternehmenskultur. Und das ist ja, Kultur ist viel. Kultur ist Kultur. Und das war eigentlich auch interessant, weil das war ein sehr wichtiger Teil meines BWL-Studiums damals in Dänemark, diese Kulturanalyse, Unternehmenskultur, Kultur in der nationale Kultur, internationale Kulturen. Und das ist einfach interessant, wie wir eigentlich davon betroffen sind. So, eine Auslandsreise in ein Nachbarland, wo die Kultur ein bisschen anders ist, ist auch eine gute Übung für ein Berufsleben später, egal was man macht.
Da sagt Herr Rosenheimer, dann reicht es ja, wenn ich nach Salzburg fahre.
Ja, das ist auch eine neue Kultur, andere Kultur. Ja, man sieht das ja innerhalb von Bayern. Also das ist auch eine andere Kultur. Also ich bin nicht so, also ich dachte, dass ich Deutschland kannte. Und das tue ich ja nicht. Und ich bin immer neugierig, ich finde es so schön. Also ich verstehe auch mehr und mehr Bayerisch. Ich verstehe es, ich kann es nicht sagen, reden, aber ich verstehe mehr und mehr. Ich bin langsam stolz auf mich. Es dauert eine Weile, aber ich tue wirklich viel, damit ich integriert werde. Aber man muss mehr Geduld haben, ich kann nicht so gut Bayerisch sprechen.
Sie machen das jetzt seit 20 Jahren.
Ja.
Gibt es so Moden bei Auslandsreisen, die Sie jetzt in den letzten 20 Jahren festgestellt haben?
Ich würde sagen, es gibt immer Sachen, die sind da, um zu bleiben. Ja? Da kommen immer so kleine Varianten, so die von... unsere Welt ist ja interessant, das war ja immer interessant, ne? Wenn ich so erklären kann. Das war in den letzten 22 Jahren ist ja auch viel in der Welt passiert. Vor 12 Jahren zum Beispiel gab es ja in Japan diese Super-GAU mit Atomunfall und alles und Tsunami und alles. Das haben wir nicht sehen können. Und das hat auch bedeutet, dass da war eine Weile nachher das Reisen nach Japan unterbrochen wurde. Also es passiert vielleicht irgendwo etwas in der Welt, dass ein Modetrend vielleicht umkehrt oder vielleicht auch plötzlich zum Leben bringt. Ja? So deswegen, also die Modetrends sind eigentlich... schwierig zu sagen direkt, aber ich muss sagen, was man gerade sieht, also am Bewegen, ist diese Flexibilität. Leute wollen mehr und mehr Flexibilität. Vielleicht wie unsere Gesellschaft ja auch, wir sind ja mehr individuell mehr. Also wir wollen selber Herr sein, was man macht. Na, das ist nicht so, wenn ein Reiseanbieter sagt, ja, du magst das und das und das und das. Ja, manchmal sagt, ja, aber kann ich nicht kombinieren, dass ich vielleicht ein halbes Jahr Work and Travel mache und dann mache ich ein halbes Jahr Au-pair. Und das kommt mehr und mehr dazu. Oder wenn man ein fertiges Reisepaket haben möchte, das sollte vielleicht 3 Monate intensiv mit einem Tourguide, mehr oder weniger, wo man sagt, dann wird man Australien gezeigt bekommen. Kostet natürlich auch viel Geld, ja, aber so etwas geht es auch. Also eine individuell maßgeschneiderte Reiseform oder diese ganz andere, eine ganz, ganz fertige Paketlösung, wo man sozusagen Interkulturalität so vorgestellt bekommt, sozusagen, ohne selber so direkt mitzumachen, ja? Passiv.
Wie nehmen Sie oder wie haben Sie jetzt in den letzten 20 Jahren, ich pauschalisiere etwas, die Jugend wahrgenommen? Also hat die sich in ihrem Wunsch, ins Ausland zu gehen, verändert?
Es war immer da. Es ist immer da. Der Wunsch ist oft so, dass die Jugendlichen sind natürlich von ihren Eltern geprägt. So, oder Umgebung, ja. Und oft gab es auch irgendeinen Grund, am Anfang auf alle Fälle das Gefühl gehört, so, dass Auslandsaufenthalte sind teuer. Das ist nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Die höher Töchter und Söhne, die können mal ein Bildungsjahr machen. Und sonst ist es sehr, sehr teuer. Ja, und viele Eltern, mit denen ich gesprochen habe, und das sage ich rede von Eltern, die in meiner eigenen Generation aus der Steinzeit da geboren sind. Also ich bin selber Jahrgang 70 zum Beispiel, ja, und war ja auch ein interessanter Jahrgang, weil da war, als ich mein Abi machte, da fiel der Mauer und der eiserne Vorhang und also ganz andere Reisemöglichkeiten, die plötzlich vielleicht geöffnet wurden. Aber da war es vielleicht schon zu spät für viele, die vielleicht schon angefangen haben, Kinder zu bekommen. Und das heißt, das hat auch großen Einfluss auf den Nachwuchs gehabt, vielleicht, dass diese Reisen vielleicht kompliziert waren oder nicht möglich oder teuer oder sowas. Oder die Eltern haben gesagt, aber erst jetzt recht musst ihr reisen, weil jetzt könnt ihr reisen, jetzt sind, es gibt die, eine freie Welt der Möglichkeit. Nee, also es ist immer da, also diese Reiselust, aber was ich vielleicht spüre ein bisschen mehr in den letzten Jahren, ist diese, es muss einen Sinn haben, ja. Es muss einen Sinn haben. Und ich weiß nicht, ob es von den Jugendlichen selber kommen könnte sein oder auch von den Eltern oder Umgebung. Auf der Uni muss man auch so schnell wie möglich mit der Uni fertig sein. Also in meinem Jahrgang, da können wir lange studieren, wenn wir wollten. Da können wir mittendrin, oh, ich mache mal ein paar Jahre, wo ich was anderes mache. Dann, ob er 30 wird, ist doch egal. Und jetzt ist die Situation ja anders. Also, dass man ein bisschen schneller durch System gehen muss. Und deswegen kommt auch die Frage, was für einen Auslandsaufenthalt soll ich machen? Macht das Sinn für meine Karriere, für meinen Lebenslauf? Und dann ist ja, und da denken vielleicht viele, kommt die Fragen oft, ja, was ist für mich gut, wenn ich das und das, ich will Jura studieren, ja, was für einen Auslandsaufenthalt soll ich dann machen? Und dann kann ich auch sagen, ja, aber wenn du Jura studieren möchtest, dann musst du Jura studieren, aber du kannst ja nicht, oder wenn du Medizin studieren möchtest, ist okay, aber du kannst ja nicht ein Praktikum machen, ein Schnupperpraktikum als Arzt machen, bevor du studiert hast. Also das ist ja, das kannst du vielleicht machen, aber du kannst ja, was sollst du machen dann, ja? Oder Jura, du kannst ja nicht irgendwo in einen Kriegssaal, aber du kannst natürlich mit dabei sein und zuschauen, wie es funktioniert. Oder man macht einen Auslandsaufenthalt, wo dir ein bisschen so annähert, statt ein Medizinpraktikum zu machen, bevor man überhaupt Medizin studiert. Ja, da kann man einen Freiwilligendienst machen in ein Land in Afrika, wo vielleicht Leute irgendeine medizinale Versorgung brauchen oder Schule oder etwas, wo man auch mit dabei sein kann, etwas sehen können, einen Unterschied machen kann. Oder ein Pflegeheim, Kinderheim, Arbeit im Ausland. Und das ist das Ding. Und das ist diese Überzeugungsarbeit vielleicht ein bisschen größer geworden, weil es muss einen Sinn haben, ja? Es ist nicht einfach weggehen und erleben. Es muss also nicht einfach nur Kängurus fliegen in Australien oder sowas. Das geht nicht.
Das fand ich interessant. Ich habe sie erlebt bei einem Schülervortrag, wo Schülerinnen und Schüler die nächstes Jahr Abitur machen. Und da haben sie gesagt, das ist völlig wurscht, ob ihr Ingenieure werdet, ob ihr Ärzte werdet. Macht was euch entwickelt. Ich habe von 6 bis 16 Uhr Kühe gemolken. Ja. So, ne? Und da ging so ein Raunen durch den Saal. So,
Ja. Ja, aber das ist auch, was ich genau sage. Also das ist eigentlich egal, was man macht. Aber natürlich, wenn jemand darauf besteht, es muss einen Sinn haben für mein Studium, da kann man sagen, ja, dann mach doch diese Pflegearbeit für dich als zukünftiger Arzt, willst du Manager sein, kannst du auch in dann sowas. Aber das stimmt. Und das ist nämlich auch, deswegen benutze ich auch, wenn ich meine Vorträge habe, immer meine eigene Person als Referenz. Also das Ding, dass man, was ich selber erlebt habe und warum, weil ich nicht so der gerade Weg gegangen bin. Ne? Also ich sehe immer, wenn ich eine Möglichkeit habe, dann mache ich es und schaue, weil es macht Spaß und vielleicht was kommt was Interessantes draus. Also das war keine, wie es auch kein Masterplan war, dass ich jetzt heute in Deutschland wohnen sollte, war es auch kein Masterplan, zum Beispiel, was ich genau studieren sollte nach meinem Abitur. Aber ich wollte gerne nach Israel und ich wollte gerne, weil das mich politisch interessiert, als Schüler auch, ich war politisch in einer Partei und alles Mögliche. Und deswegen Israel ja auch ein Reiseziel für jeder, die für ihre Religion und Kulturen, und das ist ja ein Zentrum dafür, alles ja drin. So, das war eigentlich der Hauptgrund, dass diese ganze Kühe dazu kam und der Pflegeheim, war ja nicht so richtig geplant. Aber das hat ja Sachen gebracht, dass ich ja heute benutze in meinem Alltagsleben, dass ich sage, okay, wenn was eine neue Herausforderung kommt, ja, okay, ich habe gelernt, Kühe zu machen, okay, da kann ich auch das lernen. Also, und das ist genau, was jeder kann. Ja. Und deswegen, für jeden Beruf ist diese Auslandsaufenthalte gut, egal was es ist. Ja. Weil man lernt, sich anzupassen, was gut ist. Und eigentlich so, man lernt, sich auch durchzusetzen. Man lernt eine andere Sprache, man lernt Zusammenarbeit, man lernt Sachen, die man nicht in der Schule lernt. Ein bisschen in der Schule. Aber man lernt es ganz hart, weil man wird da reingeworfen. Und dann muss man einfach durchboxen. Und das ist gesund für jedermann.
Was wünschen Sie sich für Ihre Tochter in Bezug auf Auslandsaufenthalte?
Ja, alles. Aber vor allem Neugier. Dass sie ihr Neugier behält. Und dass sie auch immer macht, was sie vorhat zu machen. Also wenn sie einen Traum hat, dass sie in New York tanzen möchte, dann soll sie das tun. Oder wenn sie nach China gehen möchte, soll sie das machen. Aber einfach Neugier auf andere Kulturen, weil sie schon spürt, dass sie hat. Sie ist ja Multikulti auch, weil sie ist eine halbe Dänin. Und sie spricht zwar Deutsch und Bayerisch, aber sie hat 50% Dänin in sich. Ja? Und deswegen ist sie schon mit diesen Reisen groß geworden. Und das ist mein Traum für sie, dass sie einfach so das niemals verliert, diese Neugier.
Dürfte Ihre Tochter per Anhalter reisen?
Also ich würde es selber nicht machen. So. Es war ja anders früher. War früher. Das heißt, dass ich weiß nicht, ob die Welt gefährlicher geworden ist. Was, das ist die große Frage, weil ich muss ehrlich sagen, als ich mit 19 da im Nahen Osten war, dann bin ich auch per Anhalter gefahren. Und da war Krieg zu diesem Zeitpunkt. Also man kann sich fragen, ob das schlau war. Na, ich kam nach Hause, ja, aber es gibt Sachen, die man vielleicht macht auch, die man vielleicht nicht zu Hause erzählt, ja, und das ist ja okay so. Aber generell, also man sieht das ja sowieso hier auch hier in Deutschland, sehr wenige Leute per Anhalter fahren, ja. Aber früher war das ja, also vielleicht früher, sehr früher, also vor 40, 50, 30 Jahren, also war das ja normal, ja. Aber da war die Gesellschaft auch langsamer, die Distanzen kürzer. Und jetzt fährt man vielleicht anders auch, reist man ja auch anders. So, ich weiß es nicht, vielleicht, wenn sie mich nicht erzählt, dann kann sie es ja machen.
Und was machen Sie, wenn Ihre Tochter partout nicht ins Ausland möchte, weil es ihr in Rosenheim und bei Ihren Eltern so gut gefällt?
Ja, aber dann soll sie hier bei uns zu Hause bleiben, natürlich soll sie das. Aber ich glaube schon, dass sie Lust hat zu reisen. Sie ist sehr neugierig. So. Aber sie soll ihr Leben leben, wie sie will und möchte. Und ihre Leidenschaft finden für das Leben, das ist wichtig.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen Dank, Frau Troll.
Vielen Dank auch.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 70 mit Susanne Troll. Aufgenommen am 7.2.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.